Filmgeschichten.
Hi Jürgen.
Laura, ich grüße dich. Jetzt wollte ich gerade Christi sagen, aber das ist mir eingefallen, ja. Ich muss ja, ich grüße dich sagen.
Ja, ich wollte gerade irgendwie, ja, aber das stimmt auch nicht, weil ich wollte so sagen, ja, sie sagt Servus, weil gerade Oktoberfest ist, aber ich glaube, ja, wir sind schon ein bisschen später dran als Oktoberfest.
Ja. Ja, ich kann so eine Nachlese. Also ich weiß ja, also das ist jetzt doof, weil jetzt ist natürlich Februar oder sowas, glaube ich, für die Hörer, gell? Februar,
ja.
März. Ich glaube Februar. Wir haben ja heute, dann machen wir es mal anders. Wir haben ja heute den 28. September und am 27. September, also gestern an dem Samstag, war das Oktoberfest kurz geschlossen.
Ja, habe ich gelesen.
Wegen Überfüllung. Und ich habe mitgekriegt, weil ich habe mitgekriegt, dass die wirklich sich nicht mehr vor- und zurückbewegen konnten. Und da habe ich mich eigentlich ein bisschen geärgert, weil heute, nämlich am 28., die Stadt ganz easy peasy sagt, ja, es bestand nie eine Gefahr. Und das ist Blödsinn.
Ja, ich glaube ja nicht. Weißt du, Panik und...
Richtig, du musst da irgendwas, das mussten die Informationen waren wohl ein bisschen Dings, dass man halt in irgendeinen Ausgang gehen soll. Und du rechnest immer mit dem Schlimmsten, weißt? Mhm. Und wenn du dich gar nicht mehr bewegen kannst... Hallo, ein bisschen Amok. Und dann denke ich mir, da machen sie einen auf so easy peasy, aber weh, du gehst irgendwo, weiß ich nicht, willst da kleine Veranstaltung machen, musst 5000 Sicherheitstüren haben, weißt? Und ich weiß gar nicht, ob ich wäre wahrscheinlich gestorben, weil ich finde, wenn ich auf Konzerte gehe, fühle ich mich ja schon immer ein bisschen beengt.
Ja.
Weil ich das gar nicht so mag. Aber wenn du dich dann gar nicht mehr bewegen kannst, bei aller Liebe. Und dann auch noch mit Psoffenen und was weiß ich was alles. Und da finde ich das schon ein bisschen rosarot dann so, ja, es gab nie eine Gefahr, weißt? Das haben sie ja auf der Love Parade auch gesagt, wo es dann plötzlich zig Tote gab, weißt? Lass irgendwas sein. Also das finde ich frech. Also ich finde es frech. Das ist so mein Statement. Jetzt im Februar.
Zur Wiesn damals.
Genau, zur Wiesn damals. Ich fand das echt frech, wie sie das kommuniziert haben. Ich fand es gut, dass ich nicht drin bin, weil ich gehe da nicht rein.
Ja.
Zeiten sind vorbei.
Ja, es waren ja Anrufe zur Polizei oder Notfall, dass eben zu voll war und dass, also wirklich, wenn ein Teil hätte Panikattacke gekriegt und die hätten zum Laufen schubsen angefangen, ja, Halleluja.
Ja, genau, richtig. Ja. Braucht bloß einer Messer ziehen, wie es ja immer so ist. Tun sie immer so, aber die haben das ja nicht hundertprozentig im Griff, da können sie mal erzählen, was wollen.
Ja.
Weil der Masse nicht. Na egal, auf jeden Fall, so ist es.
So ist es.
Aber wir können auch trotzdem im Februar Servus sagen, das ist ja bei uns in Bayern erlaubt.
So ist es. Dann sage ich das nächste Mal Christi.
Was ich eigentlich lustig finde, ich höre ja viele Podcasts auf Englisch an. Und ich glaube, das ist so eine amerikanische Floskel, weil ich glaube, das sind amerikanische Podcasts. Und ich fand das total interessant, dass dann einer sagt, thank you for having me. Das finde ich total spannend, weil das ist übersetzt, klingt das ja scheiße.
Ja.
Aber das sagt man so, ja?
Ja, das sagst du halt, wenn es bei irgendeiner Talkshow oder das sagen Gäste bei Podcasts. Thank you for having me. Wenn ich irgendwo eingeladen wäre zum Reden, dann würde ich auch sagen, thank you for having me.
Okay, aber das macht man nicht privat oder so, oder? Ja, auf Deutsch gibt es nicht, danke, dass du mich hast oder sowas in der Spann.
Na, aber wahrscheinlich danke für die Einladung oder
ja,
so.
Das schon, nicht,
was sagt man im Radio?
Danke für die Einladung, würde ich so sagen, ja.
Ja.
Oder danke, dass ich hier sein darf oder sowas.
Ja.
Ja. Es klingt halt immer ein bisschen weird für mich, aber das finde ich lustig, weil es sowas, wenn es sich dann in mein Hirn fräst, dann merke ich mir sowas auch. Das ist immer der Gag. Ja. Dann klinge ich immer.
Das muss das nächste Mal, wenn du in der Arbeit irgendeine Präsentation hast, für 100
Also, hä? Ja. Naja, wollte ich nur mal gesagt haben. Weil manche Sachen merke ich mir einfach. So, dann geht's los, oder?
Ja, wir haben einen Film aus dem Jahr 2005, deswegen ich bin gespannt, welche Filme denn.
Okay, weil wir 2005 hatten 2005 ja noch nie.
Noch nie? Noch überhaupt nie?
Weiß ich nicht.
Oder seitdem wir die...
Seitdem wir wahrscheinlich diese Liste machen. Also seitdem wir das miterzählen, glaube ich, safe nicht. Ja, genau. Also, was ich dieses Mal nicht weiß, ist Bravo Otto, wahrscheinlich gibt es keinen mehr.
Mann, no.
Ja, genau.
So ein Scheiß. Ja. Oh, sorry.
Ja, aber anscheinend gibt es den nicht mehr. Nö, also steht nicht da. Wenn es da steht, dann dann ist es
ja, nicht. Ja, dann gibt es einen.
Dann vielleicht kurz mal so, warte mal, Berlinale brauchen wir nicht, Venedig, Oscar. Oscar, bester Film. Mhm. Oh, okay. Oscar, bester Film ist unser bester Film des der ersten paar Jahre. Der ersten 100.
Wirklich? Million Dollar Baby?
Yes, hat 2005 Oscar bekommen, als bester Film.
Oh, krass. Ja, weil das war 2004 Film. Ja, das macht Sinn. Ja,
genau. Und als bester Regisseur, rat mal, Clint Eastwood für
A Million Dollar Baby.
Genau. Warte, beste Hauptdarstellerin, Hilary Swank für
Million Dollar Baby.
Ja, verrückt, oder? Warte, jetzt muss ich mal die vollständige Liste aufmachen. 2005, weil es gibt ja auch, warte, tatsächlich, bester Nebendarsteller, das wollte ich jetzt wissen, bester Nebendarsteller Morgan Freeman für
Million Dollar Baby. Hat irgendein anderer Film irgendwas gewonnen?
Ja, es hat, warte, schon lässig, warte, ich gehe nochmal. So, bester Film in Dollar Baby, beste Regie Clint Eastwood. Bester Hauptdarsteller Jamie Foxx in Ray. Ich glaube, der hat Ray Charles gespielt, gell? Wenn ich mich täusche. Oh. Habe ich ja noch nie gesehen. Dann haben wir wieder Hilary Swank und Morgan Freeman. Beste Nebendarstellerin war Cate Blanchett in Aviator. Mhm. Dann bestes Originaldrehbuch, Pierre Bismuth, Michel Gondry, Charlie Kaufmann für Vergissmeinnicht,
kennen.
Bestes adaptiertes Drehbuch, Alexander Payne, Jim Taylor für Sideways. Beste Kamera, Robert Richardson für Aviator. Ja, Szenenbild, Kostümdesign, das brauchen wir jetzt nicht.
Ja, das ist nicht so interessant.
Bester Schnitt, Tonmischung, Ton, da gibt es lauter Krimskrams, hey, Wahnsinn. Bester Pförtner oder so, also ehrlich war. So, also es ist sehr stark auf Million Dollar Baby gemünzt.
Okay.
Bester fremdsprachiger Film war noch Das Meer in mir, sagt mir aber auch nichts. Von Alejandro Amenabar. Das klingt sehr spanisch oder so. Beim Golden Globe Award, der ist ja auch recht wichtig, hat Aviator den besten Film abgeräumt. Dann, also bei Drama, dann Komödie, Musical, Sideways. Bester Regisseur Clint Eastwood für Million Dollar Baby, Hauptdarstellerin Hilary Swank für Million Dollar Baby. Bei Being Julie, also beim Golden Globe trennen die Drama und Komödie, Musical. Deswegen haben wir noch eine beste Hauptdarstellerin, die Annette Bening für Being Julia. Dann haben wir bester Hauptdarsteller ist hier Leonardo DiCaprio für Aviator. Also Drama und für Komödie, Musical der Jamie Foxx für Way. Und beste Nebendarstellerin ist hier Natalie Portman für Hautnah und Cliff Owen als Darsteller auch für Hautnah.
Okay.
Ja, genau. Deutscher Filmpreis, bester Film, alles auf Zucker? Keine Ahnung.
Okay.
Beste Hauptdarstellerin Julia Jentsch für Sophie Scholl, die letzten Tage. Das klingt wenigstens nach einem interessanten Film. Und das war's dann schon wieder. Ja, genau. Alles Zucker. Keine Ahnung. So. Also, dann gehen wir mal. Welches Land willst du zuerst? Wir haben dieses Mal die globale Top 10, die Vereinigten Staaten Top 10, die österreichischen witzigerweise wieder und die deutschen. Was willst du zuerst hören?
Überrasch mich.
Also, die gehen ziemlich, sind sehr ähnlich, okay. Fangen wir mal weltweit an.
Okay.
Ich glaube, ich kenne jeden Film.
Wow.
Platz 10, Hitch, der Date-Doktor.
Kennt man, ja.
Kennt man, gell? Ist der ist ein Will Smith, glaube ich, gell?
Ja.
Ja, ja, genau. Ja. Dann Platz 9, Batman Begins.
Kennen wir.
Von Christopher Nolan. Das ist die Batman-Reihe, die ich sowieso feiere ohne Ende. Dann Platz 8, Charlie und die Schokoladenfabrik.
Mit dem Johnny Depp wahrscheinlich. Depp,
genau, ja, genau. Ja. Dann Platz 7, Mr. und Mrs. Smith. Mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Na ja, auch gesehen, der war lustig. Platz 6, Madagaskar. Habe ich sogar im Kino angeschaut. Der Zeichentrickfilm.
Cool.
Platz 5, King Kong und zwar der mit Jack Black.
Ich meine, okay. Aber den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Wenn wir mal einen King Kong anschauen, dann schauen wir sowieso erst einmal King
in
Kong,
Original. Weiß,
Bau von 33 an, ja, genau. Ja. Habe ich schon auf dem Radar irgendwie. Da habe ich geweint als Kind. Ja, weil der King Kong gestorben ist.
Ja.
Boah, ich hätte ihn gern nicht sterben lassen. Ja. Dann Platz 4, Krieg der Welten mit Tom Cruise. Das ist das da, wo diese Außerirdischen da hierher kommen und am Schluss sterben sie durch ein Virus. Dann Platz 3, die Chroniken von Narnia, der König von Narnia.
Oh ja, der ist cool. Ja.
Dann Platz 2, Star Wars Episode 3, die Rache der Sith. Mhm. Und Platz 1, Harry Potter und der Feuerkelch.
Ja.
Ja, krass, weiß. Platz 10, Hitch, 368 Millionen Einnahmen weltweit, gell? Harry Potter, Platz
896
Millionen.
Boah, holy shit. Feuerkelch, hast du gesagt. Das ist der vierte Teil, oder? Feuerkelch.
Feuerkelch, ja, ist Feuerkelch.
Ja, der vierte Teil.
Genau, ja. So, dann Vereinigten Staaten von Amerika. Ein bisschen anders vor. Ah, sind aber die, es ist eigentlich bis auf einen Film die gleichen. Da machen wir mal zügig durch. Platz 10, Mr. und Mrs. Smith. Mhm. Platz 9, Madagaskar. Platz 8, Batman Begins. Platz 7, Charlie und die Schokoladenfabrik. Platz 6, jetzt was anderes, die Hochzeitscrasher. Den habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Oh, mit dem Owen Wilson.
Ja, genau, richtig. Ja.
Ja.
Dann Platz 5, King Kong. Platz 4, Krieg der Welten. Platz 3, Harry Potter und der Feuerkelch. Platz 2, die Chroniken von Narnia. Und auf Platz 1, Star Wars, die Rache des Sith.
Interessant. Also war Harry Potter dann eher in Europa?
Ich, wahrscheinlich, weil das sind jetzt hier 290 Millionen in den Vereinigten Staaten von fast 900, gell? Ja.
Boah.
Krass, gell?
Okay.
Und ab jetzt wissen wir aber die Dollar nicht mehr, weil ab jetzt werden ja Köpfe gezählt.
Oh, stimmt.
In Österreich zählen wir ja auch die Köpfe.
Ja. Okay.
Die österreichischen Köpfe.
Die österreichischen Köpfe.
Also, jetzt ist aber ein bisschen anders. Platz 10 haben wir in Österreich, Königreich der Himmel. Ich glaube, der ist ziemlich cool, so ein Monumentalfilm.
Ja, das ist das aber so ein Kirchen oder so?
Ah, ich weiß es nicht ganz klar. Ich weiß, das ist so ein Monumentalfilm, den vergisst man. Aber der ist schön zum Anschauen.
Wie heißt Königreich dem Himmel?
Königreich der Himmel.
Der Himmel.
Von Ridley Scott.
Oh no, sagt man nichts. Mit dem Orlando Bloom.
Ja, genau, genau. Ja, das ist so ein Film, das ist so ein typischer. Das ist so ein Durchrauschfilm, weißt du? Weil ich weiß, ich kann dir jetzt nichts darüber erzählen, aber ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Das ist so ein Film, den schaust an und findest, oh, cool, und dann war's es.
Den würde ich gerne anschauen. Okay. Ja,
dann Platz 8, Platz 9, Wie im Himmel. Sagt mir gar nichts. Das ist ein schwedisches Musikfilmdrama. Keine Ahnung, was ihr da in Österreich anschaut.
Ich weiß auch nicht.
Es ging sogar an Deutschland vorbei, sehe ich gerade. Es sind die Schweden direkt nach Österreich. Umikummer. Keine Ahnung. Platz 8, Krieg der Welten. Krieg der Welten ist übrigens, ist ja von George Orwell, glaube ich. H.G. Wells. H.G. Wells hat den Roman gemacht, gell? Und das ist ja schon ziemlich alt. Und da hat übrigens der George Orwell, genau, jetzt habe ich es, der H.G. Wells hat es geschrieben, der George Orwell hat, ich glaube, das war vor dem Krieg noch, weil ist ja schon ganz alt, also war auf jeden Fall früher, gell? Hat der eine Radiosendung gemacht in Amerika und hat diese Geschichte erzählt und hat die so realistisch und authentisch rübergebracht, dass bei euch in Amerika eine Panik ausgelöst worden ist. Habe ich mal gelesen. Weil die haben gedacht, das ist echt.
Krass,
oder? Also so partiell halt, natürlich nicht ganzen Staaten, aber so, es muss eine total realistische Radiosendung gewesen sein. Ein Radio ist eh nicht komplett in Amerika, aber da, wo es halt war. Mhm. Cool, oder? Verlässlich.
Ja.
Ich wäre wieder der gewesen, der es überhaupt nicht mitkriegt, wahrscheinlich. Dann Platz 7, die Chroniken von Narnia, der König von Narnia. Dann Platz 6, Hitch, der Date Doctor. Platz 5, Star Wars, die Rache der Sith. Platz 4, Mr. und Mrs. Smith. Ah, Platz 3, Österreich, wieder ein bisschen anders. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich.
Ah, ja, der sagt mal auch was.
Ja, mit Ben Stiller und Robert De Niro, die Fortsetzung von Meine Braut, ihr Vater und ich.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, den kenne ich ja.
Ich glaube.
Ja, den kennt man, glaube ich, ja. Dann Platz 2 Harry Potter, Feuerkelch, Platz 1 Madagaskar. Ja, steht auf Zeichentrickfilm.
Witzig.
Witzig, ja.
Interessant, okay.
So, finally Deutschland auf Platz 10, Die weiße Maasai. Und nachdem es sich um einen deutschen Film handelt, kenne ich ihn natürlich nicht.
Nicht.
Die weiße Maasai, was ist für ein Titel? Aber okay. Platz 9 King Kong.
Mhm.
Platz 8 Krieg der Welten. Platz 7 auch Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Mhm. Platz 6 Mr. und Mrs. Smith. Platz 5 Narnia. Platz 4 Der Hitch.
Mhm.
Sowas gefällt uns in Deutschland und Österreich, gell? Die kommen ganz weit hoch. So simple, romantische
Kultur. Das sind wir ein einfaches Volk.
Ja, da sind wir dabei. Ich würde dafür gar nicht ins Kino gehen, aber egal. Dann 3 Star Wars, 2 Madagaskar und 1 Harry Potter natürlich.
Harry Potter.
Mhm. 8 Millionen Besucher. Ich bin bei Harry Potter, und zwar ohne Witz, ohne Witz. Ich glaube, nur 4 Folgen gesehen.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe die schon mehrmals gesehen. Und ich habe die 4 Bücher auch gelesen. Ich habe nicht, weil ich dann aufgehört habe, weil ich weiß nicht, hatte keinen. Aber es war so, für mich war Harry Potter so die ersten Romane, die ich auf Englisch gelesen habe. Also es hatte auch einen Effekt. Aber dann hat es mich ein bisschen, ist halt doch mehr was für junge Leute. Aber im Kino, glaube ich, weil ich mit Kids reingegangen bin und auch so im Fernseher, und ich schwör's dir, bei jedem Harry Potter, egal wann und wo ich ihn angeschaut habe, habe ich in der Mitte kurz gepennt. Bei jedem. Ich habe noch nicht einen, bis jetzt, obwohl ich es schon mehrmals gesehen habe, ich habe noch nicht einen mal durchgehend gesehen. Ist verrückt. Da muss so eine Länge sein, die mich total mitnimmt, weißt du, und dann bin ich raus. Ja.
Aber du musst ja dann mit deinen Kindern, wenn du mit deinen Kindern ins Kino gegangen bist, die waren ja mega jung, weil 2005.
Ja, da war ich mit denen nicht, stimmt. Dann habe ich mit denen später angeschaut. Dann war ich halt vielleicht doch mit Sonja. Keine Ahnung.
Ja, weil es ist nämlich, ich kann mich erinnern, der 4. ist nämlich der Teil, wo sie im Wasser die Meerfrauen, die hat so schlecht davon getrennt, nämlich. Ja. Und die war da ja 11 Jahre.
Ja, klar. Nee, da macht keinen Sinn. 2005, da waren die ja 4 und 3. Ja.
Ich glaube, du bist mit der Sonja gegangen.
Ja, ja, klar. Aber es war ja bei uns auch so ein Hype. Aber wie gesagt, trotzdem auch später, weiß ich, zumindest im Video schauen mit den Kids und so schmarrn. Ich habe immer gepennt bei Harry Potter.
Immer gepennt.
Ja, ist schon verrückt eigentlich, weil das ist irgend so ein Trigger, der ich dann, da zaubert er irgendwas, weißt, dass dann ich sofort ins Koma falle.
Ja, irgendwie, die Zaubersprüche funktionieren.
Ja, genau. Also. Genau so. Wumm, weg. So, warum sind wir denn im Jahr 2000? Ich habe gar keine Brücke. Warte mal, ich schaue.
Ja, wir haben
keine Brücke. Nein.
Nein,
nicht wirklich. Er kommt nicht vor und...
Wir haben keine Brücke, nein, that's why we walk the line.
Ja, da, super, super Brücke.
Weil ich habe mir einen Film ausgesucht, ein Musical-Drama, nein, ich glaube, es ist kein Drama. Jedenfalls, aus dem Jahr 2005. Das Produktionsland ist USA und Deutschland.
Warum? Warte mal, ich muss mal kurz einklinken. Warum? Musical ist so, das ist ja kein Musical.
Ja, okay, es ist kein Musical. Aber es wird drin gesungen. Also es ist
ja, wenn es um einen Sänger geht, muss man auch singen, oder?
Ja, okay, es ist eine Filmbiografie.
Okay.
Passt das?
Ja, passt. Besser.
Okay. Und in dem Film geht es um, wie eine Filmbiografie halt dann schon sagt, es geht um das Leben des Country-Sängers Johnny Cash. Mhm. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich den Film gefunden habe, das weiß ich gar nicht mehr.
Du hast den noch nicht gesehen, oder?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Okay.
AK-Werbung oder so von dem damals, oder, naja, damals, ja, ich war 11 Jahre. Und Regie führte der James Mangold. Titel ist Deutsch und Englisch der gleiche. Surprise, surprise. In den Hauptrollen ist da Joaquin Phoenix, der spielt den Johnny Cash. Mhm. Die Reese Witherspoon, ich mag die ja so gern, die spielt die June Carter. Dann die Jennifer Goodwin, die kenne ich nicht, um ehrlich zu sein. Mhm. Das war die Frau von Johnny Cash gespielt. Robert Patrick, den kennt man vom Sehen. Der ist ein Produzent, ja, stimmt, ja. Und beim Terminator 2.
Ja, genau, ja, genau. Ja.
Aber den kennt man aber nicht wirklich, also seinen Namen irgendwie nicht. Und dann die anderen allen, die kenne ich alle nicht. Na, nicht wirklich. Und ja, es geht eben um den Johnny Cash. Der Film startet in dem Gefängnis Folsom State Prison, wo die Gefangenen auf dem Johnny Cash warten, auf seinen Auftritt. Aber dann, schwupps, geht's gleich zurück ins Jahr 1944, wo eben der J.R. Cash, da ist er noch ein kleiner Bub mit seinen Eltern und Geschwistern, irgendwo auf einer Baumwollfarm in Arkansas lebt. Also da kommt er her, die sind relativ arme Verhältnisse. Und J.R. hört sich im Radio die Country-Sängerin June Carter an. Also die findet er halt super. Aber sein Vater sagt, hey, schalt das Radio aus, tu lieber etwas Gutes, lese die Bibel oder geh raus ins Feld Baumwolle pflücken. Und der ältere Bruder vom J.R., das ist halt ja der beste Sohn überhaupt, der will Priester werden einmal und wird halt eben von seinem Vater himmelhoch gelobt. Und die beiden Jungs gehen zum Angeln, oder wollen zum Angeln gehen, davor müssen sie aber noch Holz schneiden für ihren Vater. Und leider wird der ältere Bruder, der hat einen Unfall mit der Kreissäge, wird er schwer verletzt bei der Brust und stirbt. Und der Vater vom JR ist natürlich, ja, sein Lieblingssohn Jack ist gestorben. Der JR war nicht da, weil den hat er ja dann mit der Angel gefunden, weil der Jack sagt, hey, geh schon einmal vor, kein Problem. Und dann ist halt der Lieblingssohn gestorben und der Vater hasst den jüngeren Sohn noch mehr. Dann springt man vor in die Zukunft, ins Jahr 1952, weil der JR, der geht zur US Air Force. Und selbst da sagt der Vater, ja, du gehst ja nur nach Deutschland, das ist mehr oder weniger Urlaub, gehst ja nicht einmal nach Vietnam. Also merkt man einfach schon, Vater ist ein Trottel irgendwie. Und ist eben in Landsberg am Lech stationiert. Und er hat von seiner Mama ein Gesangsbuch gekriegt, Heavenly Highway Hymns. Er ist halt eben in Deutschland, hat sich eine Gitarre gekauft und fängt an, seine eigenen Songs zu schreiben, seine eigenen Lieder. Und dort zum Beispiel entsteht sein erster Song, Folsom Prison Blues, entsteht dort dann in Deutschland. Und der JR, den nennt man dann John, wo er in Deutschland ist, tut er halt dann trotzdem immer noch Radio hören, hört dann die Lieder von der June Carter und hat aber auch gelesen, dass sie nun verheiratet ist. Also der hat sich anscheinend ein bisschen auf sie gestanden. Naja, wir springen weiter in die Zukunft, 1955. Der Cash hat da eine Freundin, die Vivian Liberto, hat sie geheiratet, sie sind zusammen nach Memphis gezogen, haben ihr erstes Kind gekriegt und ist wieder schwanger. Und der John spielt in seiner Freizeit mit zwei Freunden von ihm Gospelmusik. Also der Johnny Cash mit seiner Gitarre, einer hat eine andere Gitarre, einen Bass, glaube ich, und einen Kontrabass. Und die spielen halt eben am Wochenende, wenn sie Freunde besuchen, spielen sie halt. Und Naja, die Frau, die Vivian, sagt halt, ja, du, von deiner Musikmacherei können wir nicht wirklich überleben, außer du machst wirklich einen Record-Deal. Deswegen bitte konzentrier dich, dass du Geld heimbringst. Naja, der Job von John war, er ist ein Klinkenputzer, Vertreter von Haushaltsgeräten und geht halt von Haus zu Haus, will was verkaufen, geht aber nicht wirklich. Die Familie ist mit der Miete hinten dran und dann ist halt wirklich der Cash, also John weiß nicht, ja shit, was tue ich, ist auf dem Weg, Sachen zu verkaufen und geht bei einem Aufnahmestudio vorbei, bei Sun Records, glaube ich, das Carsten, und denkt sich halt, okay, das ist jetzt meine Chance, ich muss dort vorspielen, um meine Karriere jetzt dann endlich zu starten. Da hat er seine zwei Spätzeln geholt, hat er gesagt, okay, wir müssen das machen, beziehungsweise er ist zuerst zu dem, dem was das Plattenlabel gehört, und hat gesagt, okay, ich brauche eine Chance, dürfen wir bitte vorspülen, bitte, bitte gib mir einfach nur eine Chance. Ja, er kriegt die Chance, sie singen einen Gospel-Song und der Produzent sagt halt, ja, sorry, wieder Gospel, na, ich verkaufe keine Platten von dem, sorry, geht nicht. Und dann sagt er halt, hast du nicht irgendetwas, was wirklich aus dem Herzen kommt? Und dann hat der John das Lied gesungen, das er selbst komponiert hat, den Folsom Prison Blues. Und naja, er kriegt tatsächlich einen Plattenvertrag. Er wird so berühmt, sie gehen dann auf Tournee. Die Band nennt sich Johnny Cash and the Tennessee Two. Die gehen dann auf Tour, unter anderem mit dem Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy Orbison und mit dem Elvis Presley. Das ist voll interessant gefunden, dass das tatsächlich, dass die in derselben Zeit waren. Und naja, sie sind wochenlang unterwegs, er ist nicht bei seiner Frau. Er kriegt von seinen Fans ja, anzügliche Fanpost und ja, seine Frau findet das nicht so toll. Und die June Carter, die hat sich scheiden lassen, weil die ist dann auch bei diesen Tournees, zwar nicht mit demselben, aber sie sind halt auch unterwegs. Naja, Johnny Cash, was tut man als Rockstar? Man trinkt viel Alkohol, man nimmt Tabletten und so, wie es halt immer passiert, auf einmal sind wir drogenabhängig. Und die June Carter, die haben sie dann auch eingeladen in die Tour oder auf die Tour. Und ihr wird das aber dann alles zu viel mit der ganzen, dass die abhängig sind von Drogen, man kann sich nicht auf sie verlassen und sagt, okay, ich beende das, ich gehe mit euch nicht mehr auf Tour. Und ja, dann ist es 1964, wo der Cash mit seiner Familie nach Kalifornien zieht. Dort, er verdient natürlich auch einen Haufen Preise. Er trifft die June Carter wieder, weil die haben sich ja eben getrennt, weil sie keinen Bock mehr hat. Und aber er überredet sie dann, hey, komm, wir waren ein super Team, wir haben einen Haufen ausverkaufte Konzerte gehabt, komm, wir starten wir noch einmal. Und naja, dann, es passiert, was passiert, die June Carter hat sich von ihrem zweiten oder dritten Ehemann scheiden lassen und leider, sie landen im Bett, fangen eine Affäre an. Und der Johnny Cash hat ihr gesagt, hey, ich nehme keine Drogen mehr, ich bin clean, kein Problem. Aber er hat gelogen, er nimmt immer noch Tabletten und sie sagt halt dann, na, ich habe echt keinen Bock mehr, das interessiert mich nicht mehr, weil er nämlich sogar live auf der Bühne zusammenbricht, weil er so stark unter Drogen war. Und naja, für Drogenabhängige, der Cash fährt nach Mexiko, er fährt nach Mexiko, holt sich Drogen, also Tabletten, und er wird dann bei der Grenze verhaftet, weil sie eben gesehen haben oder die Tabletten entdecken. er kommt kurz in ein Gefängnis, dann ist mit seiner Frau, dann kommt er heim, muss natürlich erklären, ja, das war alles ein Missverständnis, ich habe nur so viele Tabletten gehabt, wie eigentlich verschrieben worden sind und sie soll sich jetzt nicht so aufführen. Dann haben sie einen Riesenstreit vor den Kindern, wo dann auch die Kinder ganz hysterisch werden und sie reicht die Scheidung ein. Also sie sagt dann, okay, ich bin fertig mit dir. 1966 zieht der Cash dann mit am Spätzle zusammen. Ist halt nicht wirklich jetzt an das Rockstar-Leben, wo er dann wohnt. Er ist quasi mit der Mitbewohner zusammen. Und er geht zu Fuß zur June Carter, um sie zu überreden, hey, können wir nicht bitte wieder auf Tournee gehen, ich brauche das. Und sie lässt sich dann wieder überreden, sagt dann, okay, passt, mach mal. Sie machen dann Thanksgiving zusammen, wo auch die Eltern vom Johnny Cash kommen. Dort wird die Vergangenheit aufgelebt, wo der Vater halt wieder sagt, ja, es ist deine Schuld, dass der Bruder gestorben ist. Mega Drama halt. Und dann ist es so, dass seine Eltern dann fahren und die June merkt einfach, okay, der Cash braucht Hilfe. Dann ist es so, sie sperren den Cash mehr oder weniger ein, machen einen Entzug, allein daheim und er wird dann wirklich clean für sie oder sozusagen mit ihrer Hilfe. Sie gehen dann wieder auf Tournee, die beiden, und der Johnny Cash fragt sie die ganze Zeit, hey, willst du mich heiraten? Willst du mich heiraten? Sie hat aber eigentlich, man merkt, eigentlich will sie schon, aber auch nicht, weil sie ist jetzt schon 3-mal verheiratet gewesen und damals mit Scheidung und so warst halt kein Vorbild für die Frauen. Sie wollte es halt, glaube ich, nicht wieder haben. Und während am Konzert auf der Bühne vor weiß nicht wie viel 1000 Leuten macht er ihr dann einen Heiratsantrag wieder vor alle anderen. Ja, also da talk about pressure. Und dann hat sie ihn aber wirklich angenommen, noch im 6. Mal fragen, glaube ich. Und die letzte Szene ist dann in dem Anwesen von Johnny Cash, wo sie ja mit alle ihre Kinder, er hat ja Kinder, sie hat Kinder und es schaut so aus, dass selbst der Vater jetzt mit ihm wieder ein bisschen redet. Ja, also das war die Geschichte von Johnny Cash.
Kanntest du Johnny Cash?
Nee, ich habe echt, wenn ich ein Foto von Johnny Cash sehen würde und jemand fragt mich, wer ist denn das, würde ich sagen, keine Ahnung.
Cool.
Keine Ahnung.
Ich mag ja Johnny Cash. Schon ewig, also ich finde den cool und der hatte ja dann irgendwann so einen Karriereknick und ich kann nur empfehlen, die American Recordings heißen sie, glaube ich, sind, glaube ich, 4 Stück. Also American Recordings 1, American Recordings 2, 3, 4. Und das ist eigentlich so ungefähr sein Vermächtnis dann gewesen. Und da gab es auch ein riesen Comeback. Da sind viele Coverversionen drauf, also auch eigene Lieder. Aber da hat er auch Personal Jesus von Depeche Mode gesungen. Da ist eine nette Anekdote, weil Depeche Mode hat sich immer nie für irgendwelche Sachen interessiert. Und ich habe ja Biografie von denen ja auch schon einiges gelesen. Und ich glaube, das Management haben dann angerufen bei Depeche Mode und haben gesagt, hey, der Johnny Cash würde gern das Lied covern. Was sie dazu sagen. Und der Martin Gore, der Kopf quasi, also der es auch geschrieben hat, also am Telefon, ja, ich weiß nicht, gell. Und dann hat der Dave Gahan, der Sänger von Depeche Mode, gesagt, hey, Junge, bist du verrückt? Das ist Johnny Cash. Sag sofort, ja, das ist Johnny Cash. Geht's noch mehr? Weil das ist ja Adel ohne Ende.
Ja.
Und hat auch cool gemacht. Und was da aber auch ist, noch zweite Anekdote ist, da ist das Lied Hurt. Und das ist eigentlich von Nine Inch Nails. Und das hat er gecovert und das war eigentlich, kann man fast sagen, sein Abschiedslied. Weil gehst mal auf YouTube und schaust das Originalvideo von Johnny Cash zu dem Lied Hurt an. dann merkst du, dass der dieses Lied gespürt hat, weißt? Da war nämlich die Chun schon tot.
Ja.
Und es war eigentlich dann so sein Abgang. Und da hat der Nine Inch Nails Sänger hat gesagt, ab dem Augenblick, wo Johnny Cash ihr Lied gecovert hat, war es nicht mehr ihr eigenes Lied. Das ist jetzt das Lied von Johnny Cash. Und das ist schon lässig, ja. Weil der hat das ist so krass, das kannst nur von dem, das ist, da merkst du mal Emotionen am Lied.
Ja, der ist ja 3 Monate später noch irgendwann gestorben.
Ja. Und das ist auch etwas, weil, also der Film, die haben ihn ja nicht gesehen, die sind ja 2003 gestorben, aber sie haben noch mitgemacht beim Auswählen der Schauspieler. Sie haben noch, also beide, der Johnny und die June, und sie haben viel wahre Sachen da reingepackt. Es natürlich, wird er natürlich erzählt wie ein Film, brauchen wir nicht reden, gell?
Aber
es ist unwahrscheinlich viel in der Beziehung zwischen den beiden echt, weil das haben die haben sogar mehrmals die Drehbücher ändern lassen, damit viel Wahres drinnen ist. Also du kannst sagen, das ist halt eine ziemlich nahe Filmbiografie. Und ich feiere das. Mich hat, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ist schon eine Zeit lang her, da ging mir die Frau vom Johnny Cash auf den Sack, also die erste Frau.
Ja.
Aber ich verstehe sie ja auch, aber die ist halt so erzkonservativ gewesen, weißt du, und ich denke mir so, hey, der, siehst du nicht, dass der da eine Leidenschaft hat? Stell dich ihm halt nicht in den Weg, weißt du, weil ich glaube, wenn sie offener gewesen wäre, weil sie hat ja eigentlich nur ihm im Weg stand. Natürlich hat er sich auch in die June Carter verschossen, schon als Kind eigentlich, kann man sagen, weil da war die ja schon Sängerin, obwohl sie da, ich habe gerade geschaut, er war schon älter als sie ein bisschen, also war sie schon sehr, sehr jung aktiv, aber sie hat ja eigentlich nur dagegen gearbeitet, gell?
Ja.
Der hat scheint viel Geld auf einmal heimgebracht und trotzdem hat sie ihm noch eine draufgeballert.
Ja, war es nicht genug.
Ja, unglaublich, also das fand ich, vielleicht da hätte ich mehr scheiden lassen. Ehrlich, schon vorher, aber es sind noch andere Zeiten als bei uns. Und was ich richtig grandios fand, sind diese Auftritte, die er in Gefängnissen gemacht hat, kostenlos und dann halt Alben aufgenommen hat. Das finde ich ja richtig grandios.
Ja, weil das war ja auch, war das nicht davor, dass das nicht gegeben hat, dass du Soundtrack live in am Gefängnis aufnimmst? Nee, das
gab's nicht.
In einem Studio. Ich glaube, das gab es davor nicht.
Das glaube ich auch. Das gab es nicht. Und er hat dann mehrere so Live-Auftritte gemacht. Und teilweise auch Lieder dazu gemacht. Und dann haben wir eine Hoxner vor lauter Mördern und so. Gell. Schon
ja, und die gehen ab wie...
Ja. Es ist schon grandios. Also er hat schon ein krasses Leben, aber er ist trotzdem sehr alt geworden. Und das siehst du dann in dem Video von Hurt, weil da war er dann wirklich alt.
Mal anschauen,
ja. Das musst du unbedingt, das ist super traurig, das Video. Also schau es dir an. Schau das Original-Musikvideo Hurt von Johnny Cash. Wahrscheinlich von 2003 oder 2002 oder so.
Ja, so irgendwas.
Und das ist richtig krass damit. Das ist wirklich so ein, ich verabschiede mich jetzt, weil der war ja eher am Boden zerstört, als die June gestorben ist. Deswegen glaube ich, ist
ja,
nachgegangen. Ja.
Sie hat den ja wieder zurückgebracht eigentlich, ohne sie. Ich meine, ich weiß nicht, ob es ich gemacht hätte, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also ich hätte echt die Schnauze so voll gehabt. Ja, wenn es da ein Rockstar sein willst mit all den Drogen und Frauen und was weiß ich, ja, dann mach es, dann lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Aber die waren anscheinend füreinander bestimmt, kannst du sagen.
Anscheinend, ja. Oder? Ja, weil sie haben ja dann auch ihr ganzes Leben durchgezogen, gell?
Ja.
Bis zu 2003 und wir reden hier aus den 60ern, da ist schon was dahinter. Schon Hammer, gell?
Ja. Es hat mich sehr an Elvis erinnert. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Film Elvis geschaut hast.
Ja, klar. Ja.
Und das habe ich auch nicht gewusst, dass die zur selben Zeit waren. Aber es war von der Geschichte her eigentlich genau das Gleiche.
Ich glaube, die haben alle...
Aufstieg, Drogen, Downfall und fertig.
Ich glaube, die haben alle zu kämpfen mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Weißt? Also du wirst berühmt und du hast aber noch dieses alte Denken teilweise. Weil es gibt auch einen Film über Jerry Lee Lewis und den habe ich ja früher als auch ziemlich gern angehört, das ist ja dieser Klavier-Heinzi. Und der hat sich in seine, ich glaube, 14-jährige Cousine verliebt.
Oh.
Und dann, da gibt es auch einen Film, auch so eine Filmbiografie. Und du musst dir vorstellen, der war mit der auch ewig zusammen. Also, die haben dann auch irgendwann geheiratet und so, aber seine Karriere war halt dann damit gegessen.
Weil er seine Cousine geheiratet hat.
Ja, der stand dann auf der Bühne und dann saßen die alle nur da und haben einen auf Wir schweigen jetzt gemacht.
Oh, krass.
Und weil, das ist halt so eine Ding, es geht halt nicht, weißt? Hätte er halt heimlich machen müssen, aber also er hat sie halt geliebt und natürlich 14, doof. Hätte er auch noch 2 Jahre warten können, der Schnachzapfen. Oder noch länger, ich weiß es nicht. Ich glaube, er war auch gut älter, wenn ich mir jetzt nicht täusche, wenn ich es richtig noch zusammenkriege. Aber es ist halt einfach, das ist halt, die haben das halt noch stärker vermischt. Ich meine, das machen die Fans ja heutzutage immer noch, dass sie es vermischen, was die so privat und so, weiß der ganze Schmarrn. Aber Johnny Cash ist meiner Meinung nach schon einer der ganz Großen. Mir gefällt nicht alles von ihm, weil er natürlich auch sehr country-lastig ist, weißt. Und gerade in den 60ern war die Musik auch noch so ein bisschen nicht so schwermütig, als er dann dieser schwarze Mann geworden ist, also der Schwarze mit der schwarzen Kleidung und immer mehr von sich gesungen hat, da ist es immer mehr mein Johnny Cash geworden. Weil das ist einfach grandios. Ich habe einige Alben gehabt, jetzt streamt man ja. Und diese American Recordings, die hat auch meine Tochter beim Radlfahren immer angehört.
Ah, die, cool.
Die feiert die auch, weil die sind halt alt und modern gleichzeitig.
Aber ich glaube, am Anfang hat er ja wirklich nur diese Gospel, Lieder eben gesungen.
Ja. Was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum das USA und Deutschland Produktionsland ist.
Ich glaube, weil er ja da in Landsberg war.
Ja, aber du weißt ja, wie das ist mit Produktionsland. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Das ist irgendwie strange. Und außerdem steht hier, und das verstehe ich nicht, der Film wurde komplett in den USA gedreht. Weil dann ist Landsberg am letzten.
Vielleicht muss man doch an Wikipedia spenden, damit
das warum Deutschland? Hallo. Oder irgendeiner aus Deutschland hat ein bisschen 5,50 Euro dazu getan.
Ja, genau.
Also ich habe es nicht aufgedrückt. Naja, egal. Aber ich feiere den Film.
Ja. Es haben auch die der Phoenix und die Witherspoon, die haben die Stücke selbst gesungen.
Ja,
also
stimmt.
Ich habe nicht gewusst, dass sie auch eine Sängerin ist. Ich meine, vom Phoenix war sie es eben, aber auch erst jetzt vor kurzem, weil er
die Joker mit
Lady Gaga gesungen hat.
Sie hatte Gesangsunterricht monatelang dafür. Die ist nicht Sängerin.
Oh, okay.
Ja.
Okay, also krass. Doppelt das hat wirklich gut gesungen. Und ich habe ihren, weil man kennt die Reese Witherspoon ja von Legally Blonde. Also wie heißt das auf Deutsch?
Ja.
Aber da kennt man sie halt und sie hat überhaupt keinen so einen Südstaaten-Akzent gehabt. Aber da in dem Film hat sie den Südstaaten-Akzent rausgehaut. Und dann habe ich geschaut, okay, wo kommt denn sie eigentlich her? Und sie ist in Louisiana geboren worden, wenn es mir jetzt nicht täuscht, wenn es kein Blödsinn erzählt. Und da finde ich halt, okay, das passt dann auch voll gut, wenn sie aus New Orleans, aus Louisiana, also da hat man eben so einen Akzent.
Cool finde ich, dass die selbst gesungen haben, weil das ist auch mir als Johnny Cash mehr oder weniger Kenner, weil ich kenne halt die ganzen Lieder, ist es mir nicht aufgefallen. Aber es macht es besser, weil dadurch hast du nicht dieses, ich mache jetzt hier nur Playback und so, das klingt ganz anders. Das ist schon geil, muss ich sagen. Echt cool gemacht, die zwei, ja. Sehr grandios gemacht.
Ja. Ja, und ich mag sie. Also ich mag die Reese Witherspoon. Die ist cool.
Ja, die hat ja schon lässig gespielt, da kann mir schon gefallen. Ja. Schon cool.
Und sie hat ja einen Oscar gewonnen für das.
Ja, genau. Ja,
für 2006 hat sie für den Film als beste Hauptdarstellerin einen Oscar gewonnen. Ja. Finde ich auch verdient. Also die hat wirklich, wirklich gut gespielt.
Richtig, ja. Die war schon richtig cool, ja. Ja, lässig. Also ich bin auch der Meinung, den Film, und das beweist du ja gerade, man muss nicht Johnny Cash kennen, man muss die Musik nicht kennen, das ist einfach ein cooler Film. Gell?
Ja, richtig.
Der Vater ist natürlich auch unfair, muss ich sagen. Also das muss ich schon auch noch erzählen. Der Vater, voll. Der ging mir total auf den Sack, weil er kann nichts dafür, dass der Bruder tot ist. Und dann habe ich auch noch, dann habe ich auch noch ein Lieblingskind, weißt? Und das andere Kind ist das ganze Leben lang schuld, dass sein Lieblingskind tot ist. Allein schon, wie ihn verabschiedet hat, weißt? Und daran merkst halt wieder, dass der Bur versucht halt andauernd eigentlich seinem Vater gerecht zu werden, gell? Mhm. Immer, die ganze Zeit, das ganze Leben. Und der lässt ihn jedes Mal auflaufen, so, nö. Ich bin immer noch für Jack. Ist schon 30 Jahre her, aber ich bin für Jack. Und du bist schuld, dass er tot ist. Das ist schon krass.
Ja, richtig.
Normalerweise lässt man so ein kleines Kind nicht an der Kreissäge hängen, weißt? Mhm. Da geht schon mal los.
Da geht, ja, genau.
Ich meine, okay, das ist natürlich, das haben die wahrscheinlich schon gemacht. Naja, grandios. Also ich finde immer, ist wichtig, ist gut zum Empfehlen. Ja. Und man lernt dadurch vielleicht auch dann Lust, den mal anzuhören.
Ja.
Den Typen. Mhm. Und der hat schon coole Musik gemacht. Der hat übrigens, das kam im Film gar nicht so ganz genau aus, der hatte so einen neuen, also ganz früher so einen neuen Klang eigentlich erfunden. Das war, ich glaube, der Choo-Choo-Sound oder sowas, wie so ein Zug. Und der ist entstanden, weil der Johnny Cash, der war halt alleine, weißt, die ganze Zeit. Mhm. Hatte halt nur seine zwei Dudes da dabei, weißt. Und der hat dann Bierdeckel in die Gitarre irgendwie reingesteckt. Mhm. Und dann hat die, wenn er dann geschlagen hat, hat die dann immer wie so ein, als ob das so ein Zug fährt, geklungen. Also wie so ein kleiner Taktgeber. Also total witzig. Oh, witzig.
Ja. Okay.
Also hat das so Gags hat er gemacht, um irgendwie sich was einfallen zu lassen. Also war schon kreativ von Big Stepper. Naja, okay. So, dann haben wir es, oder?
Ja.
Machen wir's. Ganz schön lange Folge hier. Krass. Wir
gehen ins Jahr 40.
Nein, wir gehen ins Jahr, wir gehen in die 80er.
Okay.
Also jetzt mal nicht so. Aber wir schauen einen Film meines Lieblingsschriftstellers an. Mhm. Aber eine Coming-of-Age-Geschichte, wie man immer so schön sagt. Aber nicht Es. Okay. Eher ein bisschen horrorbefreit.
Okay.
Also eine schöne Coming-of-Age-Geschichte auf Basis einer Kurzgeschichte meines Lieblingsautors. Und dieser Film habe ich jetzt gerade gegengecheckt, der steht sogar in dem schlauen Buch drin.
Oh. Mhm.
Auch ein bisschen was zum Nachdenken. Ich bin mal gespannt, wie der auf Englisch ist, weil den habe ich natürlich noch nie auf Englisch gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch cooler ist.
Besser ist. Okay.
Dann in dem Sinne.
Ja, wir sagen gar nicht einmal ein bisschen, um was es geht.
Okay, ich sage jetzt genau eine Zeile. Eigentlich wissen jetzt die Leute schon, um was es geht, wenn sie ein bisschen Ahnung haben. Aber ich kann auch noch sagen, pass auf, es sind Kinder, mit 12 ist man noch Kind, oder? Kinder, ja. Also nicht Jugendliche, ich glaube 4, wenn ich mich nicht täusche, die sind auf dem Weg, eine Leiche zu finden, die angeblich irgendwo liegt.
Aha.
Punkt.
Punkt. Okay. Ja, sagt man nichts.
Dachte mir. Den kennst du mit Sicherheit nett.
Kenn ich einen Schauspieler?
Mehrere sogar.
Oh, okay.
Da könnte man sogar, warte mal, da machen wir eine kleine Brücke. Der Bruder vom Joaquin spielt hier eine der Hauptrollen.
Der hat einen Bruder, okay.
Ja, der ist tot.
Oh.
Der ist, glaube ich, wann ist denn der gestorben? 93 ist der gestorben. Der Bruder vom Joaquin Phoenix und ich glaube, Drogen, ja, genau.
Oh.
Galt als einer der vielversprechendsten Jungschauspieler Hollywoods, aber als Drogen.
Oh, shit, okay.
Ja. Da war auch der Joaquin, glaube ich, ziemlich fertig, wie das passiert ist. Habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf, wie das.
Okay.
Ja, so ist es. Und du kennst noch mindestens einen, der einen Bösen spielt.
Okay. Sounds good.
Sounds good. Okay. Aber Hansa war heute nur jung.
Ja.
Okay. Also in dem Sinne, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Geschichten.